Guten Morgen. Schön, mal wieder hier zu sein, an diesem Sonntag, der ein Festtag ist in der christlichen Kirche, falls uns es noch nicht bewusst ist. Dreieinigkeitsfest oder auch Trinitatis. Ab heute haben die Sonntage im Kirchenjahr keinen Namen mehr, 22 Wochen lang. Heißt es immer nur erster Sonntag, dritter Sonntag, 18. Sonntag nach dem Dreieinigkeitsfest. Jetzt kommt die sogenannte festlose Zeit. Ich glaube, wir Freikirchler können mit der Dreieinigkeit nicht so sehr viel anfangen. Es ist nicht so ausdrückliche Lehre bei uns. Es wird auch nicht so sehr betont. Für uns ist Jesus wichtig. Und das hat es sicher oder hat seine Berechtigung. Jesus in der Mitte. Wir gehen zurück in die Geschichte, als unsere Freikirchen entstanden sind. Da war das wichtig, dass das betont wurde. Jesus in der Mitte, Jesus der Retter, Jesus der Herr der Welt. Weil da andere Dinge auch wichtig waren. Okay, lasst uns heute Morgen ein bisschen über die Dreieinigkeit reden. Im Neuen Testament gibt es keine Lehre von der Dreieinigkeit Gottes. Wir werden vergeblich suchen. Und nur zweimal kommt diese trinitarische Formel vor. Matthäus 28, 29 im Taufbefehl Jesu taufet sie im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Paulus hat schon nicht mehr diese trinitarische Formel betont. Bei ihm ging's Taufen im Namen Jesu, in den Tod Jesu hinein, ist auch richtig. Ich stand in einer Gemeinde vor einer Taufe und da rief mich ein Gemeindeglied an, ein ernstzunehmender lieber Bruder, ob ich am Sonntag nicht doch bitte nur auf den Namen Jesu taufen könnte, statt Vater, Sohn und Heiliger Geist. Ich war im ersten Moment verdutzt und dann habe ich gesagt, nein, das kann ich nicht. Weil Jesus geboten hat, im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Deshalb werde ich das auch nicht anders machen. Und außerdem ist diese Formulierung Vater, Sohn und Geist auch das, was uns mit allen anderen Christen, egal welcher Couleur, auf der Erde verbindet. Die Dreieinigkeit kommt vor in 2. Korinther 13, Vers 13, und es ist mein heutiger Predigttext. Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus, die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit uns allen. Drei Punkte. In Christus die Gnade, vom Vater die Liebe und im Geist die Gemeinschaft. Gnade unseres Herrn Jesu Christi, was ist damit gemeint? Ganz schlicht, das ganze Erlösungswerk Jesu Christi. Das, worauf sich unser Glaube stützt. Es geht an mit seiner Menschwerdung, dass er auf diese Erde gekommen ist. Gott wurde Mensch für uns Menschen. Es geht um seinen Sühnetod am Kreuz, wo er alle Schuld der ganzen Welt getragen hat. Ein für alle Mal. Wissen wir das? Dass unsere Schuld getilgt ist, nicht nur die vergangene, auch die heutige und die zukünftige. Und wenn ihr in 10 Jahren immer noch sündigt, was wahrscheinlich der Fall sein wird, dann muss das Opfer Jesu nicht wiederholt werden. Es ist gültig ein für alle Mal, für alle Zeiten. Und ich darf mich in jeder Stunde meines Lebens auf dieses Opfer beziehen. Sagen, Jesus, du bist für mich gestorben. Du hast meine Schuld getilgt. Und ich darf aufstehen und als freier Mensch meinen Weg weitergehen. Zum Erlösungswerk Jesu gehört auch seine Auferstehung. Ich formuliere das meistens so, am Kreuz ist die Vergangenheit getilgt. An Ostern wird die Zukunft eröffnet. Eine neue Zukunft für Zeit und Ewigkeit. Und zu seinem Erlösungswerk gehört auch seine Rückkehr zum Vater. Um von dort die Welt zu regieren, um von dort zu herrschen und von dort her wiederzukommen, um die Erlösung ihrem endgültigen Ende und ihrer endgültigen Erfüllung zuzuführen. Dann werden wir keinen sündhaften Leib mehr haben. Und ob wir es dann noch so sehr wollten, wir werden nicht mehr sündigen können. Also ich bin nicht böse drum, wenn das nicht mehr existiert. Darauf gehen wir zu, auf die Vollendung des Heils, wo er sein wird, alles in allem und wo alles gut ist und alles vollendet ist. Nicht vorstellbar, aber wir werden es ja erleben. Von daher müssen wir es uns jetzt auch nicht so unbedingt vorstellen. Ewiges Heil, Sünde vergeben, neues, erfülltes Leben ohne Angst. Und es scheint mir etwas Wesentliches zu sein, dass Christen ohne Angst leben können. Nicht, dass Angst nicht aufsteigt bei uns und immer wieder auch Ängste kommen. Aber wir dürfen mit unseren Ängsten zu ihm gehen und sie bei ihm abladen und in seinen Frieden kommen. Und er gibt Gelassenheit. Ihr Lieben, und das alles ohne unser Zutun. Wer hat etwas dafür getan, dass Gott ihm gnädig ist, dass Jesus seine Gnade ausgießt? Ist nicht möglich. Du kannst nichts dafür tun. Es ist geschenkt. Gnade ist eben Gnade. Und nichts, was man verdienen kann. Es gibt auch keinen Rechtsanspruch auf Gnade. Du kannst Jesus nicht verklagen auf Gnade. Du hast keinen Anspruch darauf. Man kann Gnade nur in Anspruch nehmen. Man kann nur sagen, hier bin ich und schenk mir deine Gnade und er wird sie uns geben. Vom Vater die Liebe. Wer in Christus die Gnade erlebt, der erkennt, dass Gott sein Vater ist und ihn liebt. Wohlgemerkt, damit ist nicht der liebe Gott gemeint, so wie es im Volksmund oft gesagt wird. Der liebe Gott wird es schon richten. Der Gott, der es vielleicht und hoffentlich gut mit uns meint. Nein, es ist der Gott gemeint, der sagt, ich habe dich je und je geliebt, darum habe ich dich zu mir gezogen aus lauter Güte. Es ist der Gott der Liebe, der nicht irgendwo ferne ist und den man vermutet, dass er gut und lieb ist, sondern von dem man es weiß, weil man mit ihm lebt und ihn kennt. Gott ist der rechte Vater über alles, was Kinder heißt, im Himmel und auf Erden. Ich gehe davon aus, dass alle Väter, die Mütter natürlich auch, ihre Kinder lieben. Und das ist ja auch gut so und richtig. Aber Gott ist der vollkommene Vater. der rechte Vater über alles, was da Kinder heißt im Himmel und auf Erden. Er ist mehr ein Vater als ein irdischer Vater, das je sein könnte. Weil alle Väter haben ihre Macken und ihre Mängel und machen Fehler. Und du hast dir doch so vorgenommen, ich mach's besser als mein Vater. Ich will ein guter Vater sein meinen Kindern. Das ist gut und das ist richtig. Und doch wird's nicht ausbleiben, dass deine Kinder eines Tages dir sagen, Vater, an der und der Stelle, da hast du versagt, da hast du mich falsch behandelt, da bist du nicht gut mit mir umgegangen, das und das verstehe ich nicht und so weiter und so fort. Der irdische Vater ist eben auch nur ein Mensch mit Begrenzungen, der Fehler macht. Und so wie wir uns einmal von unseren Vätern gewissermaßen getrennt haben und ihnen vergeben haben, uns mit ihnen versöhnt haben, so werden das die Kinder der nachfolgenden Generation mit ihren Vätern wieder tun. Vergebung und Versöhnung. Auch wenn du einen sehr guten Vater hattest, einen idealen vielleicht, erreicht nicht an den himmlischen Vater heran. Und unser Vaterbild von Gott ist sehr viel geprägt von dem, wie wir unseren irdischen Vater erlebt haben. Und wenn du das richtige Bild von Gott kriegen willst, dann probier doch mal Folgendes. Schreib dir alles auf, was dir einfällt zu deinem irdischen Vater. All das, was nicht so gut war, aber auch all das Gute, was du erlebt hast. Und dann nimm den Zettel und geh damit zu Gott und sag, und hier bringe ich dir meinen irdischen Vater. Und es war wunderschön, ihn zu erleben und ich bin dir sehr dankbar. Aber ich lasse das jetzt mal alles los, um dich kennenzulernen, wie du wirklich bist. Und ich verspreche euch, Gott wird sich in einer neuen Weise als Vater offenbaren. In einer noch viel, viel größeren und weiteren Dimension, als wir ihn je kannten. Der Vater hat uns erschaffen. Er wollte, dass wir in dieses Leben gehen. Erschaffen aus Liebe. Erwählt zur Gemeinschaft mit ihm. So war es am Anfang gedacht und der Mensch hat die Gemeinschaft aufgekündigt und ist ausgebrochen, um selbstbezogen zu leben, sein eigenes Ding zu machen. Und Gott hat aus Liebe nicht geruht, bis die Gemeinschaft durch Kreuz und Auferstehung Jesu wiederhergestellt war. So erkennen und erfahren wir die Liebe Gottes in der Gnade der Errettung durch Jesus. Die Gemeinschaft des Geistes, dass wir das, was ich bisher gesagt habe, überhaupt erkennen und zu Herzen nehmen können, dafür sorgt der Heilige Geist. Jesus hat ihn versprochen als den Beistand und Tröster. Und im Heiligen Geist ist Christus gegenwärtig und ist der Vater gegenwärtig in dieser Welt und teilt sich mit. Ein gescheiter Theologe hat gesagt, der Heilige Geist ist die irdisch-geschichtliche Existenzweise Gottes. Versteh's, wer will. Die irdisch-geschichtliche Existenzweise. Das heißt, das, was jetzt in dieser Zeit der Geschichte der Erde von Gott erkennbar wird, wird erkennbar durch den Heiligen Geist. Er ist im Geist gegenwärtig. Und der Heilige Geist, er ist wirklich der, der uns befähigt, die Gnade Christi zu erkennen, die Liebe Gottes zu erkennen. Mal irgendwann dahinter zu kommen, Gott liebt mich ja. Und in Jesus ist Gnade. By the way, der Heilige Geist ist eine Person, kein Fluidum und keine Kraft. In der Bibel steht, dass man den Heiligen Geist betrüben kann. Betrüb mal ein Fluidum oder eine Kraft. Es geht nur mit einer Person. Der Heilige Geist ist Person und wir sind geboren aus dem Geist. Jesus sagt das, Johannes 3 steht's, wenn ihr nicht geboren werdet aus Wasser und Geist. Und der Heilige Geist ist der, der die Gemeinschaft wirkt zwischen dem Vater, dem Sohn und uns. Er bringt das rüber. 1. Johannes 1,3, was wir gesehen und gehört haben, das verkündigen wir auch euch, damit auch ihr mit uns Gemeinschaft habt. Und unsere Gemeinschaft ist mit dem Vater und seinem Sohn Jesus Christus. Nach diesem Vers geht es nicht nur um die Gemeinschaft mit dem Vater und dem Sohn, sondern auch um die Gemeinschaft der Gläubigen untereinander. Der Heilige Geist vereint die, die an Christus glauben. Deshalb nennt man Pfingsten oft auch das Fest der Gründung der Gemeinde Jesu. Gemeindegründungsfest. Es ist nicht nur das, es ist mehr. So wird Gemeinde, weil der Heilige Geist die, die glauben, miteinander verbindet und sie einander finden. Überleg doch mal in der stillen Stunde, wen von denen, die hier in der Gemeinde sind, du dir, wenn du es hättest machen können, als nicht als Bruder und Schwester ausgewählt hättest. Lassen sich sicher ein paar finden. Also den hätte ich nun nicht unbedingt zu mir in die Gemeinde eingeladen. Oder also auf den könnten wir verzichten. Dies oder jen ist auch übrig. Geht nicht. Der Heilige Geist hat zusammengeführt und ihr kommt nicht auseinander. Geht nicht. Ihr seid zusammengestellt. Wisst ihr, und es zwingt uns immer wieder, um die Einheit im Geist zu ringen, alles dran zu setzen, dass Einheit in der Gemeinde ist. Zinzendorf, und wenn eurer Liebeskette Festigkeit und Stärke fehlt, oh, so flehet um die Wette, bis sie Jesus wieder stählt. Dann bleibt dran im Beten, auch im Reden, auch im Auseinandersetzen, wenn es sein muss, auch mal fetzen. Man kann sich hinterher wieder versöhnen. Der Heilige Geist ist der, der die Einheit schafft. Sie ist da, sie ist gegeben. Wir müssen sie bloß immer wieder neu entdecken und in Anspruch nehmen. Und der Heilige Geist ist der, der die Einheit schafft, nicht nur in der einzelnen kleinen Ortsgemeinde oder in der Konfession, sondern der Heilige Geist ist der, der die Christen weltweit und über alle Konfessionen hinweg miteinander verbindet. Es gibt keinen anderen Heiligen Geist als den, den wir haben. Die anderen haben den gleichen. Ist kein Unterschied. Das gefällt uns nicht so, weil wir ja richtig sind. Und wir wissen doch, wie es geht. Und wir haben es doch erkannt. Und die anderen, na ja, also, ob die es wirklich so wissen wie wir? Und dann wird differenziert. Wisst ihr, was Glinus ist? Gläubig in unserem Sinne. Sind die Leute genauso glauben wie wir? und die sind richtig und bei den anderen, da weiß man es nicht so recht. Also wenn der Heilige Geist das nicht gewollt hätte, so wie es heute ist, dann hätte er vielleicht ein paar Konfessionen schon lang von der Erde weggewischt. Wie gesagt, die brauchen wir nicht mehr. Die passen nicht ins Bild. Ich verstehe auch vieles nicht bei den anderen und krieg's nicht zusammen. Aber ich stelle immer wieder fest, wenn ich mit Leuten zu tun habe, die woanders hingehören, dass mir Jesus begegnet. Vielleicht auf eine andere Art und Weise, als ich es gewohnt bin zu leben. Aber der blitzt immer wieder durch. Und dann stelle ich fest, es muss derselbe Geist sein. Alle christlichen Kirchen, Gemeinden sind eine Einheit, das Volk Gottes. Es wird immer deutlich, wenn da Christen vom anderen Schlag in Not sind. Wie jetzt zum Beispiel die koptischen Christen oder die Christen in Syrien und im Irak. Da entsteht plötzlich eine weltweite, über die Konfessionsgrenzen hinweg bestehende Solidarität und ein Hilfswille. Der Heilige Geist bringt zusammen, egal bei aller Unterschiedlichkeit, im Kern ist es eins. Und die Nähe zueinander mag auch unterschiedlich sein. Bis hin zu großen theologischen Differenzen. Letztlich ist die Einheit gegeben und wir müssen uns ihr stellen. Und manchmal kann man sie nur glauben. Sagen, Herr, ich verstehe es nicht, ich begreife es nicht, aber du wirst es schon richtig machen. So, nachdem wir jetzt Vater, Sohn und Geist versucht haben, ein bisschen zu erklären, fragen wir, wie ist denn die Beziehung dieser drei Personen untereinander oder zueinander? Wie stehen die zueinander? Also ich erkläre das manchmal in einem Beispiel, das theologisch nicht haltbar ist, wahrscheinlich grottenfalsch, aber mir hilft's. Also ich stelle mir vor, nach dem Sündenfall, da saßen die drei im Himmel bei einer Dienstbesprechung. Und der Vater rauft sich die Haare und sagt, was machen wir bloß, was machen wir bloß? Die haben sich von uns getrennt. Die sind abgefallen. Wie kriegen wir sie wieder zu uns, in die Gemeinschaft mit uns? Mein Herz sehnt sich so nach meinen Geschöpfen. Wie kriege ich sie wieder an mein Herz? Ja, es müsste vielleicht jemand gehen. Und er schaut die beiden anderen an und der Sohn nickt mit dem Kopf. Sagt, Vater, ich gehe. Okay. Und dann ist er gegangen. Aber bei dieser Dienstbesprechung wird plötzlich der Heilige Geist eifrig und fällt ins Wort und sagt, und wenn du zurückkommst, dann gehe ich. Man kann den Haufen doch nicht allein lassen. Die schaffen das doch nicht. Also so stelle ich es mir vor, wie die drei Personen zueinander stehen und wie sie sich offenbaren. Ich weiß, theologisch nicht haltbar, also gut. Aber mir hilft's. Wie stehen die drei zueinander, wie ist ihre Beziehung? Der Vater weist auf den Sohn und sagt, in ihm ist meine Liebe in der Gnade sichtbar geworden. Und der Vater weist auf den Geist, der die Gnade und die Liebe vermittelt und Gemeinschaft herstellt. Der Sohn weist auf den Vater, dessen sichtbar gewordene Liebe er durch die Gnade verkörpert. Und er verweist auf den Geist, der das vermittelt und Gemeinschaft herstellt. Und der Geist verweist auf die Gnade im Sohn und auf den Vater, dessen Liebe im Sohn er uns offenbart. Ich weiß nicht, ob ihr das jetzt so verstanden habt. Es ist fast nicht zu erklären. Erklär mal Gott mit menschlichen Begriffen. Ist ganz schwierig. Johannes 16, 14 und 15 sagt Jesus über den Heiligen Geist: Er wird mich verherrlichen, denn von dem Meinen wird er es nehmen und euch verkündigen. Alles, was der Vater hat, das ist mein. Darum habe ich gesagt, er wird es von dem Meinen nehmen und euch verkündigen. Jetzt kann man natürlich fragen, und was hat das jetzt für einen Sinn für mein persönliches geistliches Leben? Ich weiß doch, dass ich durch Jesus erlöst bin und ich lebe mit ihm und ich folge ihm nach und ich versuche treu in der Bibel zu lesen und mein Leben nach Jesus auszurichten. Also was hat die Dreieinigkeit für mein tägliches Leben für eine Bewandtnis? Das Erste ist, dass wir uns immer wieder mal bewusst machen dürfen, dass es drei Personen sind, Vater, Sohn und Geist. Und das Nächste ist, dass wir zu jeder Person, Vater, Sohn und Geist, eine persönliche Beziehung haben können. Und dass wir mit jeder Person kommunizieren und sie ihr Werk an mir tun lassen. Jetzt kommen wir in Schwierigkeiten. Mit dem Heiligen Geist kommunizieren. Geht das? Darf man das? In der Bibel ist kein Gebet an den Heiligen Geist überliefert. Aber verboten ist es auch nicht. Wenn wir durch die ganze Kirchengeschichte hindurch Pfingstlieder anschauen, die sind alle nichts anderes als Gebete zum Heiligen Geist. Es geht schon an in der alten Kirche. Veni Creator Spiritus, komm Schöpfer Geist. O Heiliger Geist, kehr bei uns ein. O komm du Geist der Wahrheit und so weiter und so fort. Alles Gebete zum Heiligen Geist. Also wenn ihr mich fragt, würde ich ganz pragmatisch sagen, man darf. Das Werk an mir tun lassen, das Werk der Dreieinigkeit an mir tun lassen, das ist einmal beim Sohn im Strom der Gnade schwimmen. Jesus ist kommen, die Quelle der Gnaden. Komme, wen dürstet, und trinke, wer will. Holet für euren so giftigen Schaden Gnade aus dieser unendlichen Füll. Hier kann das Herz sich laben und baden. Jesus ist kommen, die Quelle der Gnaden. Ein altes Lied. Oder in einem Chorus ausgedrückt: Im Strom der Gnade schwimme ich und deine Liebe fließt durch mich. In der Gnade baden. Versucht's doch mal. Sagt Jesus, ich gebe mich jetzt ganz hinein in deinen Gnadenstrom und ich bitte dich, dass die Wellen über mich fließen. Und ich wirklich eingebettet bin, ausgefüllt und eingebettet in deine Gnade. Und beim Vater die Liebe genießen. All das Gute, mit dem er uns segnet, materiell und geistlich, Ich habe kürzlich von einem Mann gelesen, der über 70 ist, der einmal eine Inventur aller Segnungen Gottes in seinem Leben aufgeschrieben hat. Alle Segnungen Gottes, die er in seinem Leben erfahren hat. Er schreibt, ich habe 2 Stunden dazu gebraucht. Aber es waren dann einige Seiten voll geschrieben. Wir denken an Bewahrung in vielen Situationen. Vielleicht manches haben wir gar nicht mitgekriegt. In wie viel Not hat nicht der gnädige Gott über dir Flügel gebreitet? Und wenn's hart kommt, es gibt auch Widerwärtigkeiten im Leben, das sei nicht verschwiegen, ist er auch da. Und erweist sich als Vater, der tröstet, der stärkt und uns auch durchs dunkle Tal hindurch hilft. Und mit dem Geist in Gemeinschaft sein, auf ihn hören, wenn er uns Weisungen und Hinweise gibt in unserem Alltag. Ich glaube, dass sehr vieles, wo wir geführt werden, passiert, ohne dass wir also vorher jetzt noch mal stille Zeit machen und hören und was weiß ich, sondern dass wir es einfach tun, weil der Geist in uns ist und uns leitet. Aber oftmals eben auch, dass wir innehalten müssen und fragen, was soll ich denn jetzt machen? Wie siehst du das? Und nochmal, und der Geist bringt uns mit unseren Brüdern und Schwestern zusammen und macht uns eins. Was ist das Ergebnis, wenn ich die Dreieinigkeit ganz in mich aufnehme, wenn ich versuche, sie zu leben? Es ist eine sich immer mehr vertiefende Gottesbeziehung und Gottes Erkenntnis. Es geht immer tiefer. Vielleicht erkennst du gar nicht mal so sehr viel mit dem Verstand und kannst es erklären. Aber du merkst, ich tauche immer tiefer ein in Gott. Die Dreieinigkeit ist ein Geheimnis, letztlich nicht zu erklären. Ich habe es vorhin gesagt, wie kann man Göttliches mit menschlichen Begriffen richtig erklären? Aber eines können wir tun, diesem Geheimnis nachspüren, dranbleiben und in Anbetung kommen. Und am Ende werden wir in der Dreieinigkeit feststellen, it's all about you, Jesus. Es geht immer nur um dich, Jesus. Es geht immer nur um Jesus. Und alles deutet auf Jesus hin. Der Vater verweist auf den Sohn, der Geist verherrlicht Jesus. Und Jesus wird uns dann immer, immer noch größer, wenn wir die Dreieinigkeit leben. Ich möchte gern beten. Vater, wir danken dir, dass du ein Gott der Liebe bist, dass du nicht hart bist, dass du uns Menschen liebst von Anbeginn der Welt und uns lieben wirst bis in alle Ewigkeit. Und wir danken dir für alle Erweise deiner Liebe in unserem Leben, dass du da bist, dass du mit uns gehst, dass du uns viel, viel Bewahrung schenkst. Und dass wir dich kennen als den Vater, der rechte Vater ist über alles, was Kinder heißt, im Himmel und auf Erden. Und wir preisen dich, Jesus, als unseren Erlöser und Herrn. Wir geben dir alle Ehre, dass du in die Welt gekommen bist, um diese Welt zu erlösen. Und wir danken dir, dass wir deine Erlösung erfahren haben, dass wir Erlöste sind, befreit von aller Schuld, freigemacht von allen Belastungen. Für ein Leben mit dir, für ein Leben, das wirklich erfüllt ist. Und wir danken dir, dass in dir Hoffnung ist, ewige Hoffnung, dass es hier in dieser Welt nicht zu Ende sein wird, sondern das Eigentliche noch kommt, dass du vorangegangen bist, uns die Städte zu bereiten, und du wirst kommen und uns zu dir nehmen. Jesus, wir geben dir alle Ehre. Und wir ehren dich, Heiliger Geist, dass du diesen Dienst der Vermittlung übernommen hast, dass wir durch dich Jesus erkennen und den Vater erkennen, dass du uns zum Herzen des Vaters ziehst und in die Gegenwart Jesu bringst. Wir ehren dich, dass du unser Beistand bist, tagtäglich, dass du in uns wohnst und dass deine Kraft in uns ist, dass Dinge möglich sind, die menschlich eigentlich nicht gehen, dass in dir die Kraft ist. Wir ehren dich, dass du dich zu uns neigst und mit uns gehst, dass wir dir nicht zu gering sind. Und so geben wir dir alle Ehre, du dreieiniger Gott, Vater, Sohn und Heiliger Geist. Amen.